Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Mein Name ist Anita. Frauen haben es noch immer ungleich schwerer in der Gesellschaft. Nach einem Leben als Teilzeit-berufstätige Mama und einer Ausbildung zur Beraterin und Trainerin habe ich mir mit 49 Jahren meinen Traum erfüllt und zu studieren begonnen. In meinem Podcast begebe ich mich auf die Suche nach inspirierenden Vorbildern, um zu erforschen, was Frauen bewirken können und wie sie sich für die Gesellschaft einsetzen. Meine heutige Interviewpartnerin setzt sich intensiv für Gleichstellung ein. Gerade ist sie wegen des Weltfrauentags am 8. März sehr eingesetzt. Trotzdem hat sie Zeit gefunden, mir ein Interview zu geben. Vielen Dank dafür und ich freue mich total auf unser Gespräch. Die Aufnahme wurde über Zoom aufgezeichnet. Hallo und herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Virginia. Ich habe heute eine sehr bekannte Sängerin zu Gast. Kannst du dich bitte vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Virginia Ernst. Ich bin Singer-Songwriterin, also auch Digital Creatorin, Veranstalterin aus Wien. Ich komme eigentlich aus dem Leistungssport. Ich habe 13 Jahre lang Eishockey gespielt und bin dann mit 22 in die Musik gewechselt und habe dort mit 2014 eigentlich meinen ersten Hit gelandet, der mich dann auf die Bühne gebracht hat. Und seitdem, eigentlich jetzt schon fast seit 10 Jahren, stehe ich auf der Bühne und mache Musik. Und seit 2 Jahren mache ich halt auch digitalen Content, der eigentlich komplett abseits ist von dem Ganzen, was ich sonst mache. Und ich habe seit 2018 eine Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt, die sich nennt Hashtag We Are, starke Stimmen, starke Frauen, um auf die Gleichberechtigung der Frau aufmerksam zu machen. Und privat bin ich jetzt schon seit 8 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben mittlerweile 2 kleine Söhne und haben jede Menge um die Ohren.
Darum auch herzlichen Dank für deine Zeit, weil mit 2 kleinen Kindern ist sicherlich einiges los und was du uns jetzt gerade aufgezählt hast, wow, wirklich sehr, sehr toll. Und ich möchte jetzt gleich zu Beginn, du bist sehr bekannt, aber vielleicht gibt es doch noch Menschen, die nicht so genau wissen, was du gemacht hast bisher. Und ich möchte eben das, was du gerade erzählt hast, noch ein bisschen darstellen in einer kurzen Heldinnenreise und dir ein paar Fragen dazu stellen.
Gerne.
Und zwar, also du hast gesagt, dass du begonnen hast als Eishockeyspielerin. Wie war das? Wann bist du zum Eishockeyspielen gekommen und wie war da dein Karriereweg?
Boah, ich wollte Eishockey schon mit 3 Jahren spielen. Ich habe nämlich mir den Film angeschaut, Mighty Ducks. Da war ich 3, 4 Jahre alt. Bin vom Fernseher geklebt und habe meiner Mutter gesagt, das möchte ich machen. Und sie hat gesagt, du, das ist kein Mädchensport. Ja. Und da waren es halt früher noch in die 90er, weil das war 94, 95, ja, war das alles noch sehr in Schubladen gepackt. Und zu dem Zeitraum durfte ich noch nicht spielen. Und dann wollte ich unbedingt Baseball spielen und bin zu einer Baseballmannschaft gekommen. Irgendwo in Wien außerhalb, frag mich, ich würde gerne nochmal zu dieser Mannschaft hingehen, ja, weil sie haben mich abgelehnt aufgrund dessen, weil ich ein Mädchen war oder bin. Und dann habe ich aber so lang darauf bestanden, dass ich Eishockey spielen möchte und ich nehme keine Niederlagen irgendwie an. Ja, und mit 9 kam dann vom Christkind ein Eishockeyschläger, also auch ein Dress und die ganzen Sachen, die man halt benötigt. Ja. Und mit 9 Jahren war dann quasi so der Karrierestart, den ich im Eishockey gemacht habe und habe angefangen am Heumarkt. Also jeder, der Wien kennt, kennt auch den Wiener Eislaufverein, der alte. Und dort habe ich 3-mal die Woche halt dann als Klein Virginia dann trainiert mit den Burschen. Und so ging es dann weiter. Ich habe beim WV angefangen mit den ganzen Burschen und bin dann mit 13 zu den Damen gekommen, weil ab einem gewissen Zeitraum oder ab einer gewissen Zeit darfst du nicht mehr mit den Burschen gemeinsam duschen gehen. Die Pubertät fängt an und dann kam diese Frauenmannschaft und die waren nicht 13, die waren 24 bis 30 aufwärts und ich musste halt in dem Range mithalten können. Und da waren die Trainingszeiten dann auch nicht mehr von 4 bis 5, sondern von 10 bis 11 am Abend. Und aber das hat mich jetzt nicht irgendwie eingeschüchtert. Ich wollte das unbedingt machen und habe es dann auch mit 14 schon ins Nationalteam geschafft. Mit 16 habe ich dann meine erste A-Nationalteam Meisterschaft, also Weltmeisterschaft in Nordkorea absolviert. Das glauben mir fast wenige, dass ich in Nordkorea war, aber ich war wirklich in Nordkorea und es war auch das erste und letzte Mal, dass ich dort war. Darauf folgten dann U18-Nationalteams, mehrere Weltmeisterschaften, Meistertitel geholt, Torschützenkönigin. Ich bin dann mit 17, bin ich dann nach Schweden gegangen. Ich habe dann drei verschiedene Mannschaften in Schweden gespielt und bin dann wieder zurückgekommen nach Österreich, weil ich war dann eigentlich 21 und habe mir gedacht, puh, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Weil ich verdiene jetzt nicht wirklich mörder viel Geld, ja, also so wie die Männer. Ich musste mir alles quasi von meinen Eltern ausborgen, dass ich überhaupt diesen Sport machen durfte, weil du brauchst ja für die ganze Ausrüstung einfach. Das ist nicht wie beim Fußball, dass du halt einmal einen Paddelschub brauchst, sondern du brauchst halt Schläger, die dir halt dann abbrechen während der Saison und da kostet einer schon einmal 300 €. Und ja, dann habe ich halt überlegt und habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt so viel erreicht in meiner Eishockey-Karriere. Es wird nicht anerkannt, man wird als Frau dort auch nicht wirklich unterstützt und wie ich dann aufgehört habe, haben sie zu mir gesagt, kann ich mir noch genau erinnern, da sind wir bei einer Raststation gesessen und ich habe gesagt, ich höre auf, im Nationalteam zu spielen. Und er hat zu mir gesagt, du müsstest nur noch 1, 2 Jahre durchhalten, weil dann wird das Ganze bezahlt werden und ihr seid die Pioniere. Gut, das wäre 2014 damals gewesen und es hat sich dementsprechend nichts verändert und es sind mittlerweile 12 Jahre um.
Die Anerkennung hat dir gefehlt, hast du gesagt, und der Sport wird nicht so gut bezahlt und es hat sich jetzt noch nichts geändert. Was genau war da?
Naja, wir haben 5-mal die Woche Training gehabt, am Wochenende hatten wir Spiele. In meinem Leben hat sich alles um den Sport gedreht. Also ich habe knappe 78 Kilo gewogen. Also das sind jetzt schon 12 Kilo mehr, als was ich jetzt habe, weil ich habe jeden Tag trainiert. Ich habe alles in diesen Sport hineingesteckt. Alles. Mein ganzes Leben drehte sich nur um diesen Sport. Und irgendwann einmal, das kannst du machen, wenn du jung bist, ja. Aber irgendwann einmal kommt dir der Gedanke, was machst du, wenn du älter bist? Was machst du, wenn du 30 bist? Du kannst das nicht finanzieren und ich wollte kein Leben führen, das so wie eben damals die ganzen 30, 35-Jährigen, dann einen Sidejob zu haben, um quasi wirklich mir diesen Sport finanzieren zu dürfen. Und dann habe ich einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, so, ich höre jetzt auf und nach mir folgten eigentlich viele mehr, die dann gesagt haben, ich mache das so nicht mehr weiter, weil wir sind doch sehr oft Meister geworden. Wir haben Goldmedaille nach Hause gebracht. Wir haben ein wirklich verdammt gutes Nationalteam damals gehabt, das besser war als die Männer. Und es wurde über uns nie berichtet. Ja, wir sind Weltmeister geworden in der Division 2 und sind aufgestiegen in Finnland damals. Ja, da ist kurzzeitig am Flughafen der ORF erschienen. Aber es hat sich einfach nicht verändert. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Nationalteamspielerinnen pro Spiel eine Prämie kriegen oder sowas. Im Gegenteil. Ja, es ist eigentlich gleich geblieben. Manche Mannschaften mussten sich auflösen.
Und die Männer bekommen aber bezahlt.
Natürlich, natürlich. Also mit den Burschen, mit denen ich zusammengespielt habe, da spielen noch einige. Die spielen jetzt bei den Red Bull Salzburg oder bei den Caps oder sowas, ja, und die können ihre ganze Familie damit ernähren. Und ich habe jetzt letztens einen guten alten Bekannten vor mir getroffen, der jetzt wieder zu den Caps gewechselt ist. Und es macht einen schon sehr traurig, weil ich hatte genauso eine Leidenschaft wie die Männer und durfte auch viele Male bei den Männern mittrainieren. Und nur weil meine Frau ist, hat man nicht die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen als Leistungssportlerin. Das ist mir erst viele Jahre später wirklich bewusst geworden. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für die Gleichberechtigung der Frau einfach so einsetze, weil das einfach damals wahnsinnig wehgetan hat, aufzuhören. Weil ich konnte mir bei Du nie vorstellen, ein Leben zu führen ohne Eishockey. Und jetzt lebe ich schon seit 12 Jahren ohne Eishockey.
Aber du hast auch einen Ersatz gefunden. Und wie kam es dazu? Da gibt es ja auch eine Geschichte.
Ja, ich habe mehr oder weniger wirklich meine Eishockey-Karriere auf den Haken gehängt und habe gesagt, so aus, ganz oder gar nicht. Ich bin sehr radikal, was die Dinge angeht. Und war dann eher so, also ich habe mit 21 eine Gitarre zum Geburtstag bekommen von meinem Onkel und habe in meinem kleinen Zimmer in Schweden Akkorde, die ersten Akkorde auf der Gitarre gelernt. Und mein erster Song, den ich spielen konnte mit zwei Akkorden, war Wonderwall, ich glaube von Oasis. Und ich habe aber dann gesagt, so, mich interessiert das Covern eigentlich weniger. Ich möchte Geschichten von mir erzählen. Ich möchte mein Leben irgendwie wie ein Tagebuch führen, weil ich konnte nie schreiben, ich konnte nie zeichnen, ich hatte nie eine Möglichkeit, meine Emotionen freien Lauf zu lassen. Ich hatte es immer schwer, hier einen Ausgang zu finden. Nicht, dass ich jetzt depressiv werde oder sowas, ja. Und dann habe ich meine ersten Songs geschrieben mit zwei Akkorden und ich bin dann nach England gefahren mit meiner Mutter, weil die war damals noch in der Malerei tätig und die hatte eine Vernissage und das war so ein ganzer Workshop voller Sachen, also Kunst an sich, ja. Und da hat mich meine Mutter an einem Workshop angemeldet, den Singer-Songwriter-Workshop, der den ganzen Tag gedauert hat. Und ich habe dort einfach mitgemacht, dass mir nicht langweilig ist. Und schlussendlich haben die dann beim Workshop gesagt, so, und bei der Abendveranstaltung tretet sie jetzt alle auf. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ja, und sie haben gesagt, doch, das machst du, ja. Und ich habe gesagt, nein, keine 10 Pferde bringen mich hier auf die Bühne. Ich mache das für mich und gut ist, ja. Und dann hat es einer wirklich geschafft, dass ich dort auf die Bühne ging. Und ich weiß seinen Namen nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie er aussah. Es war ein ganz, ganz lieber Kerl in England, der mir wirklich Mut gemacht hat. Und ich bin nur drauf auf die Bühne, habe die Augen zugemacht und habe diesen 2,5 Minuten Song einfach irgendwie runtergesungen. Und schlussendlich konntest du dann auch was gewinnen. Nämlich deine erste Demo mit einem von Electric Light Orchestra Produzenten, der auch damals beim Electric Light Orchestra gespielt hat. Und es war lustig, weil ich bin da drunter und habe gesagt, ich mache das nie wieder. Nie wieder mache ich das, ja. 1000 Tode bin ich dort gestorben. Und dann haben sie quasi verkündet, der gewonnen hat und ich bin schon im Gehen gewesen und dann haben sie gesagt, dass ich gewonnen habe. Und das war so der absolute Wendepunkt in meinem Leben, weil ich habe erstmalig in meinem Leben so eine richtige Bestätigung für das bekommen, was ich halt tue. Ja, und nicht auf einer sportlichen Weise, weil da wirst du teilweise nur zusammengeschissen, weil du irgendwas nicht richtig machst, sondern du wurdest anerkannt für das, was du gerade selbst getan hast. Und das war der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Da habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt ausprobieren. Das muss ich jetzt irgendwie ausprobieren. Und das war 2012. Und keine 2 Jahre später hatte ich eigentlich schon die ersten Songs in den Charts. Also es ist sehr, sehr schnell gegangen. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wahrscheinlich auch, weil es in Österreich noch nicht so war, dass eine Frau mit einer Frau zusammen ist. Und ich habe das halt ganz normal angesehen und kein Spektakel drum gemacht, ja. Und bin ich in die Musik geflittert und so kam eins zum anderen und seitdem mache ich das. Das ist so die Story dahinter.
Super, danke dir und sehr erfolgreich. Du weißt, was du willst und das ist wirklich mega.
Dankeschön.
Du hast ja 2014 mit deinen Songs Rockin' und Soulja, da warst du in Österreich die meistgespielte Künstlerin im Radio. 2015 warst du no nominiert für den Amadeus Award. Du schreibst deine Songs selber, hast du gerade erzählt. Und
Genau, alles.
was ich so mitbekommen habe, du schreibst sie auch mit der Hand.
Ja, nein, ich kann das, ich glaube, vorwiegend Singer-Songwriter schreiben mit der Hand. Das hat dieses alte Traditionelle an sich und da kannst du einfach viel schneller arbeiten, finde ich, als am Computer. Ich tippe es dann so rüber, natürlich, aber zu Beginn für den Dummy-Text, sage ich immer so schön, schreibe ich es einfach mit der Hand. Das ist
Ja,
mir mehr.
auch dann mehr vom Herzen kommt, was du auch in einem Songtext so ausdrückst. Am 25.05. gibt es ja ein Release deiner Single, So wie du willst. Das ist ein extrem berührendes Lied. Wirklich
Dankeschön.
Gänsehaut. Und das handelt von dir. Und das bringt uns jetzt auch zum Thema, über das ich jetzt ein bisschen intensiver sprechen möchte und über das du eigentlich auf deinen Social Media Plattformen man von dir aus sehr, sehr viel preisgibst. Also nicht nur eigentlich, sondern du gibst da sehr viel Preis von dir. Was hat dich genau bewegt, diesen Song zu schreiben?
Als Künstler macht man Phasen durch. Also es ist nicht einfach, Künstler zu sein, weil Kunst mag jemand und mag jemand nicht. Es ist total schwierig, dort irgendwie selbstbewusst und standhaft zu bleiben. Also was ich in meiner 10-jährigen Karriere jetzt erlebt habe, waren sehr viele Bodenniederschläge. Also dass ich wirklich gesagt habe, ich will eigentlich nicht mehr. Ja, ich glaube, das macht jeder Künstler irgendwo im Laufe seiner Karriere irgendwie durch, egal was für eine Kunst man macht, ja. Und ich habe bis dato immer nur auf Englisch geschrieben und ich wollte von Beginn weg einen Song schreiben, der quasi meine Geschichte erzählt. Und mir haben im Endeffekt die englischen Wörter dazu gefehlt. Ich bin sehr gut im Englischen, ja, und schreibe vorwiegend Songs auf Englisch, aber mir haben einfach die Wörter gefehlt. Also ich bin da nicht so konfirm wie der Ed Sheeran oder andere wirklich tolle Singer-Songwriter. Und ich habe mir dann damals gedacht, es war gerade die Geburt meines ersten Sohnes mit 30 und es war irgendwie so ein Wendepunkt, abgesehen von der Karriere jetzt, ein persönlicher Wendepunkt für mich. Also ich glaube, Anfang 30 schaust du mal zurück und denkst dir, was habe ich jetzt schon alles erlebt in meinem Leben? Weil jetzt sind auch schon 30 Jahre um, ja. Und ich habe mir das einmal alles so angeschaut und da war man mitten in Corona, ja, also eh so eine Zeit, wo man viel nachgedacht hat, ja. Und ich habe angefangen zu schreiben und zu singen und habe gesagt, na, das passt nicht auf Englisch und habe dann deutsche Wörter verwendet. Und plötzlich ist dieser Song innerhalb von 10 Minuten fertig gewesen, ja, so als hätte es sein müssen, ja. Und es war ein harter Kampf, weil ich habe den sicher 6 Monate liegen gelassen, weil jedes Mal, wenn ich ihn angefangen habe zu spielen, sind mir die Tränen gekommen. Und es ist teilweise auch noch so, wenn ich ihn performe, tut mir das schon weh, wenn ich so sehe, was ich im Leben alles durchmachen musste irgendwo. Und aber dieser Song hat mir geholfen, darüber zu reden, darüber zu kommunizieren, dass andere Leute auch wirklich verstehen können, was in einem Leben so passieren kann. Und auch wenn man ein selbstbewusster Mensch ist und standhaft bleibt in den Dingen, die man tut, ist man doch irgendwo zerbrechlich. Und das habe ich mit 30 irgendwo gemerkt und habe diesen Song geschrieben und habe ihn auch nicht meiner Frau gezeigt oder meiner Mutter, sondern habe ihn wirklich einmal für mich, nur für mich liegen gelassen und habe geschaut, was mit dem passiert. Und nach der Zeit ist er dann wirklich, wie soll ich sagen? Ich konnte dann ab und zu schon schmunzeln drüber. Es war wie eine Therapie, sage ich. Es war ein Song, der mir geholfen hat, über gewisse Dinge oder viele Dinge einfach einmal anzusehen. Weil die Menschheit ist sehr gut in Dingen einfach unterm Boden, also unterm Teppich zu kehren und Dinge einfach zu verstecken, nicht zu konfrontieren und das bin ich nicht. Und es sind viele Dinge in meinem Leben in diesem Zeitraum einfach aufgepoppt, die ich anschauen musste. Und da ist einfach vieles hochgekommen von Panikattacken und Niederschlägen und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ja. Und dieser Song hat mir eigentlich vieles wieder zurückgegeben, muss ich sagen. Und das hat man dann auch gemerkt, wie ich ihn released habe, dass einfach die Leute so viel Wiedererkennung darin gesehen haben und man weiß, man ist nicht alleine mit solchen Themen, ja. Und das ist quasi die Geschichte von So wie du willst.
Was auch noch Inhalt der Geschichte ist, du verarbeitest da auch das Thema, du bist als Frau geboren und hast ja aber schon von Kindheit an das Gefühl gehabt, du möchtest lieber ein Junge sein. Und du schreibst da, in der Kindheit wirst du ausgelacht. Du schreibst auch da, du machst Männersport, die Anerkennung fehlt, darüber haben wir gerade gesprochen. Und du fragst dich, ob das alles richtig ist. Wann hast du für dich so wirklich gespürt, dass das Geschlecht nicht richtig dir zugeordnet wurde?
Naja, Es, die Zahlen beginnen, du wirst rosa, wirst aber blau gebracht, hat eigentlich eine Bedeutung für mich, dass ich als Baby, wie ich geboren worden bin, statt einem rosanen Band mit einem blauen Band gebracht worden bin. Ja. Und meine Mutter hat auch immer wieder gesagt, oder wie sie schwanger war mit mir, das ist ein Bubenbauch. Ja, und mein Vater hat auch gesagt, das wird ein Bub, das wird ein Bub. Also ich bin sicherlich so nicht etwas vorgeprägt geworden, ja. Also unbewusst natürlich, ja, weil als Baby bekommst du das halt nicht bewusst so mit. Aber ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, wie du ins Leben hineinkommst, hineingestoßen wirst. Und da hat es wahrscheinlich irgendeine Fehlinformation für mich gegeben damals, ja, wo ich mir dann jahrelang gedacht habe, ich bin ein Bub. Also für mich war das unvorstellbar, dass ich eigentlich ein Mädchen bin, obwohl es mir immer wieder gesagt worden ist, aber ich war davon felsenfest überzeugt, dass ich ein Bub bin. Und bis ich dann halt in die Pubertät gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, oh, sah schlecht aus, dass da jetzt wirklich irgendwie ein Bub noch werde oder bin oder irgendwas. Ich glaube, da hört sich jetzt auf und ich hatte es auch schwer, weil ich war doch sehr burschikos. Also ich habe kurze Haare gehabt. Ich habe mich immer, ich will das jetzt gar nicht in Schubladen oder klischeehaft sagen, aber burschig halt verhalten. Ja, ich hatte immer schon eine Affinität zu Frauen, also zu Mädels, und war mit den Burschen eigentlich immer sporteln und waren halt meine Kumpels irgendwo. Ja, und da war dann in der Pubertät so dieser Wendepunkt, der für mich irgendwo die Realität hergezogen hat und gesagt hat, so Virginia, schau dir das mal an, du bist eigentlich kein Bub, du bist eigentlich ein Mädel, wie machst du jetzt weiter? Und das ist auch der Satz mit, ob das alles richtig ist, weil ich konnte mich dann entscheiden, bist du jemand, der etwas vorgibt zu sein, was du eigentlich gar nicht sein möchtest? Oder bist du jemand, der einfach so ist, wie er ist? Ja, so wie das kleine Ich bin ich, ohne es irgendwie auch wirklich zu benennen. Ja, weil ich war oder bin nicht hundertprozentig eine Frau, ich bin nicht hundertprozentig ein Mann. Für mich ist das so, ich will mich auch nicht benennen. Da gibt es so verschiedene Sachen, wo man sich einkategorieren kann und sagen kann, ich bin jetzt bisexuell, was, es gibt tausend Wörter, ja, und wahrscheinlich würden mir dann auch tausend Leute das zuordnen. Und ich sag, nein, für mich bin ich einfach ich. Ich bin ein Mensch, der einfach ich sein möchte. Und ohne das jetzt in irgendeine Kategorie zu verpacken. Viele, viele Leute brauchen halt diese Schubladen, um zu sagen, okay, ich bin eine, gehört zu irgendwas dazu. Aber das will ich nicht. Ich will einfach so sein, wie ich bin. Und natürlich gab es Phasen in meinem Leben, wo ich natürlich mir gedacht habe, wäre es nicht einfacher, ein Mann zu sein? Wäre es nicht einfacher, einfach eine Frau zu sein? Oder warum weder das Fisch noch Fleisch? Ja, was bist du? Aber ich bin mit dem und komme wirklich, wirklich sehr gut klar damit, so wie ich einfach bin. Und ich glaube, das Ausschlaggebende für den Menschen muss sein, dass du glücklich bist. Das erwähne ich auch in einem Podcast von uns, weil natürlich ein Gedanke kommt mit, der Weg ist jetzt einfacher, wenn du eine Umwandlung machst oder eine Anpassung, ja, ist definitiv einfacher als 90 oder 2000 Wende. Weil viele jetzt schon diesen Weg gehen, dass man sich umwandeln lässt oder eine Anpassung machen lässt, ja, dass sie einfach glücklich sind, ja, und das verstehe ich vollkommen, ja. Hätte ich die Möglichkeit damals gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch den Weg gegangen, ja. Aber für mich kam diese Frage natürlich jetzt auch bei diesem Song einfach hoch und ich habe einfach zu mir gesagt, diese Entscheidung musst du treffen, wenn du glücklich bist, in einem zufriedenen Zustand. Willst du das dann noch immer? Weil du machst solche Entscheidungen meistens, wenn du unglücklich bist. Aber wenn du einen Moment hast oder du generell im Reinen bist mit deinem Leben, ja, und trotzdem dieses Verlangen hast, dann sage ich, passt, okay, ich mache das. Aber wenn nicht, dann ist das kein Grund, dann ist das nur ein, wie soll ich sagen, dieses Problem wird sich grund dessen vielleicht gar nicht verändern, weil du es aus einer schlechten Situation heraus kreiert hast oder entschieden hast. Und so fahre ich eigentlich mein Leben, to be honest, ja.
Ja, Hochachtung. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Es ist ja jetzt in der Öffentlichkeit immer mehr Thema, dass eben Menschen sich nicht mehr in eine Schublade stecken lassen wollen. Und ich finde es wahnsinnig gut, dass du das jetzt angesprochen hast mit der Umwandlung und was sozusagen wichtig dafür ist. Und ich finde es irrsinnig toll, dass du dich gefunden hast und dass du mit dir, so wie du bist, glücklich bist. Also
Dankeschön.
im Moment auf jeden Fall, weil Dinge können sich ja auch immer wieder ändern.
Definitiv, definitiv.
Was ich noch in meiner Recherche herausgefunden habe, deine Eltern sind immer dazu gestanden. Die haben dich da in dem Punkt, dass du so bist, wie du bist, komplett unterstützt.
Ja, da bin ich auch Ihnen sehr dankbar, weil ich sicherlich kein einfaches Kind war. Das hat sich auch 30 Jahre später herausgestellt, warum eigentlich, weil ich war sehr hyperaktiv und hatte so meine schweren Phasen, aber nur im Kindesalter. In der Pubertät hat sich das dann irgendwie gebessert. Aber sie haben mich trotzdem immer unterstützt irgendwo. Also sie haben mich das sein lassen, der ich bin. Also auch wie ich mir die Haare schneiden habe lassen oder Burschensachen anzogen habe. Haben sie nie gesagt, du, das ist, das, du bist ein Mädchen, ja, was soll das? Sondern sie haben gesagt, okay, die Genie ist einfach was Besonderes, ja. Und das hat meine Mutter weiß nicht, hat mir das gesagt, wie ich habe einfach Dinge verstehen können, ja. Und da hat sie mir immer gesagt, du bist einfach was ganz Besonderes. Und da bin ich ihnen schon sehr dankbar, weil ich glaube, das hat mein Selbstbewusstsein in dem Sinne sehr aufgebaut. Sie haben es jetzt nicht zu viel gegeben, dass ich jetzt sage, okay, ich bin was Besseres, ja, weil auf keinen Fall, ja. Ich koche auch nur mit Wasser aber sie haben es mir im richtigen Maß einfach gegeben und auch unterstützt und haben mich in meinem Sein einfach ich sein lassen, dass ich mich entwickeln konnte und auch die künstlerische Seite, die sportlerische Seite haben sie mich einfach alles machen lassen. Ich habe mit 17 gesagt, Mama, ich gehe nach Schweden, ja. Und sie hat es eigentlich nur absegnen müssen, ja, obwohl es ihr schwer gefallen ist, weil ich das Küken bin aus der Familie. Aber trotzdem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn meine Kinder das sagen, ja, ich würde 1000 Tode sterben. Ja,
Ja.
also ich habe darüber nie so wirklich nachgedacht. Ich meine, ich war in Nordkorea, ja, da durften wir nicht einmal Handys mitnehmen, ja. Und meine Mutter ist aus Tode daheim gestorben und ich konnte es nicht verstehen damals, ja. Jetzt verstehe ich es sehr wohl, ja, und kann sagen, ich mache es nie wieder. Aber die standen immer hinter mir. Also natürlich die Entscheidungen musste ich immer schon treffen. Also da haben sie mir nie irgendwie eine Abnahme gegeben. Sie konnten mich auch schwer beeinflussen, wenn ich jetzt einmal eine Entscheidung getroffen habe, wo sie gewusst haben, das ist jetzt nicht lauernd, ja. Aber sie waren schon sehr gute oder sind auch sehr gute Eltern. Also sind sie nach wie vor. Und ich glaube, dass die jetzige Generation, also wir als Eltern unseren Kindern genau einfach das mitgeben können oder mitgeben wollen, weil ich glaube, früher war das nicht so gang und gäbe, dass du dein Kind so sein hast lassen, wie es sein möchte. Ja, das ist jetzt ist es gerade aktuell und man sagt, die Kinder so entfalten lassen, wie sie sind, ja, und früher war das nicht so. Und da sind sie schon damals gegen den Strom geschwommen mit mir. Also da bin ich ihnen schon sehr dankbar.
Super. In deinem Song, um auf den nochmal kurz zurückzukommen, da gibt es einen Refrain und der hat eine unheimlich starke Botschaft. Lass die Leute reden.
Genau.
Geh deinen Weg so wie du willst, lass dich niemals unterkriegen. Und den finde ich mega und ich glaube, du bist, habe ich das Gefühl, wirklich gerade für Menschen, die eben jetzt sich nicht mehr in die Schublade stecken wollen, ein super Vorbild, weil sie bei dir sehen, ja, sie hat es geschafft, sie hat oder gibt mir Mut, dass ich es auch schaffen kann. Und das finde ich wahnsinnig toll. Und das machst du ja auch auf Instagram und Facebook. Du sprichst ganz offen darüber und du zeigst den Menschen, dass Dinge möglich sind. Und
So
das
ist
finde
es.
ich sehr, sehr toll. Ich möchte jetzt gerne, ich hätte da jetzt noch wahnsinnig viele Fragen, aber ich will dich nicht so lange aufhalten. Du hast ja eben zwei kleine Kinder, aber ein Thema
Alles gut.
möchte auf jeden Fall noch mit dir besprechen, und zwar das Thema, wo die Gesellschaft, es kommt immer darauf an, wo man sich bewegt, aber doch noch immer skeptisch ist. Es ist schon viel, viel offener, gleichgeschlechtliche Paare. Du bist seit 2015, hast du deine Frau Dorothea kennengelernt, und die hat
2016. 2016 haben wir
16.
uns kennengelernt. Ja,
Okay,
16.
dann steht das aber überall falsch.
Ja, das steht in Wikipedia. Ich weiß nicht, wer das eintragen hat, aber das stimmt nicht. Wir haben dann 2016 haben wir uns verpartnern lassen, und seit 2022 sind wir offiziell verheiratet.
Jetzt darf man ja auch heiraten. Also ihr habt euch zuerst eben verpartnert und dann geheiratet. Ja, und mittlerweile habt ihr zwei Kinder und ihr habt auch einen Hund gemeinsam. Und seit dem Vorjahr erzählt ihr beide gemeinsam in eurem Podcast über euch, über euer Leben als Paar, als Familie. Und ihr erzählt auch da ziemlich viele intime Dinge, also wie zum Beispiel die Familienplanung. Ihr seid zwei Frauen und ihr habt die Hilfe von Dritten in Anspruch genommen. Warum macht ihr diesen Podcast und warum ist es wichtig, dass ihr darüber sprecht?
Wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, dass noch sehr viel Aufklärung da, was das Thema angeht, einfach herrscht. Es war oder ist nach wie vor nicht der traditionelle Weg, dass man als gleichgeschlechtliches Paar ein Kind in die Welt setzt, und dann kommen natürlich die Fragen von Unwissenden, ja, jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern wirklich, die haben keine Ahnung darüber, ja. Und natürlich für uns war das auch ein absoluter Biologieunterricht, was wir da gelernt haben, ja. Aber es sollte kein Tabuthema mehr sein. Wir haben gesagt, wir wollen hier Aufklärung schaffen, weil es nicht nur gleichgeschlechtliche Paare sind, die dritte Hilfe in Anspruch nehmen, sondern ganz normale Heteropärchen auch, und die sprechen halt nur nicht darüber. Du gehst nicht zu einem Pärchen hin und sagst, ah, ihr habt ein Kind bekommen, na, ist das aus dritter Hilfe passiert, oder ich erzähl's ja mal darüber, ja, wie ist denn das entstanden? Da geht man davon aus, dass sie miteinander geschlafen haben, ja, und dass das halt dann so funktioniert hat. Niemand wird nachfragen, ist das in einer Kinderwunschklinik passiert? Bei uns muss man nachfragen. Es ist interessant für die Leute, und wir wollen halt nicht, dass darüber getuschelt wird oder sowas, sondern wir kommen mit den Fakten und erzählen einfach alles. Und warum darüber nicht reden, wenn es andere auch gibt, die keinen oder einen unerwünschten, also einen, wie sagt man so,
Nicht
einen
unerfüllten Wunsch.
unerfüllten Kinderwunsch, Dankeschön, hat, ja, warum nicht darüber sprechen?
Genau. Ich
Ja,
kenne selbst drei Paare.
wirklich.
Ja.
Naja, und ich glaube auch nicht, dass die das jetzt so in die Welt weitergetragen haben, oder?
Eigentlich nicht. Also das ist dann irgendwann sehr, sehr viel später mal so nebenbei so ein Satz gefallen.
Und das ist so einer dieser Gründe, warum wir gesagt haben, wir wollen Aufklärung hier schaffen, was das Kinderwunschthema angeht, aber auch um die Beziehung selbst, weil es geht in unserem Podcast nicht darum, dass man jetzt eine gleichgeschlechtliche Beziehung führen soll, sondern es geht darum, dass man sich in den Menschen verlieben kann. Und das ist das, was viele interessiert, ja, weil viele haben ein Verlangen zu einer Person, wo sie nicht wissen, was ist das jetzt, was ich zu der empfinde? Das ist quasi das gleiche Geschlecht, aber ich darf nicht, ich kann nicht, das bin ja nicht ich, ja. Und das hat aber eigentlich nichts damit zu tun, dass du jetzt homosexuell bist oder jetzt nur noch auf Frauen oder nur noch auf Männer stehst, sondern das ist diese Person, die was mit dir gemacht hat. Und das ist das, was wir den Leuten weitergeben wollen, dass egal was für ein Geschlecht diese andere Person hat, wenn du diese Person liebst oder magst, ja, warum das einfach abwehren? Weil meine Frau hat nichts anderes gemacht. Die war jahrelang mit Männern zusammen und hat dann einfach sich in den Menschen bei mir verliebt. Und nicht aufgrund dessen, weil ich jetzt Singer-Songwriterin bin, weil die ersten Worte, die sie zu mir geschossen hat, war, ich bin die Dorothea und ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ja? Also das waren die ersten Wörter, die sie zu mir gesagt hat. Und ich glaube, wir wollen hier Offenheit genauso schaffen. Also eine Welt, die nicht nur bunt ist, ja, weil das ist das, was wir alle wollen, sondern eine Welt, die einfach komplett normal ist, weil was ist normal? Was fällt unter normal? Ja. Und da wollen wir einfach Mut schaffen, um einfach den eigenen Gefühlen und Instinkten, das Bauchgefühl, was man hat zu einer anderen Person, einfach offen gegenübersteht. Und ich hoffe, dass wir damit einige Leute einfach erreichen können und aus unserer Geschichte einfach vielen helfen können.
Ja, kann ich auch jedem wirklich sehr ans Herz legen, euren Podcast. Ihr habt da auch eine Staffel. Ich habe mir einige Folgen angehört und unter anderem diese Folgen, wo ihr Fragen beantwortet. Das finde ich mega interessant und da wurden euch schon ganz schöne Fragen gestellt.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Und ihr habt ja auch total offen beantwortet. Also ich bewundere das wirklich. Zum Beispiel über den Lebensalltag, über eure Streitkultur. Und ihr habt ja echt einmal geschaut, wow, wie die Dorothea gesagt hat, ja, ich im Streit verletze ich dich manchmal absichtlich. Wie kommt das eigentlich bei den Zuhörern an? Bekommt ihr da Feedback zu
Ja,
diesen?
es ist ein wirklich, wirklich wahrer Podcast. Also auch im Podcast fangen wir zeitweise an zu diskutieren. Ja, natürlich, das werden wir nicht veröffentlichen, wenn wir jetzt eine Meinungsverschiedenheiten haben. Ja. Aber ich bin ein Fan von Authentizität, also von einer normalen, ehrlichen Art und Weise. Ich will nicht was vorgeben oder ich will nicht uns was vormachen, was wir nicht sind. Ich will mich nicht besser verkaufen müssen, nur um meine Zahlen nach oben zu bringen, sondern die Leute sollen uns so mögen, wie wir sind. Und ich glaube, da können wir, viele können sich mit uns identifizieren. Also wir kriegen Nachrichten, wirklich unheimlich süße Nachrichten. Wirklich, ich könnte ja so viele vorlesen, ja, das ist so herzergreifend zeitweise, ja, und wir haben oft gehört, das ist so, als würden wir im Kaffeehaus gemeinsam an einem Tisch sitzen und sie hören uns einfach nur zu reden, ja, und das ist schon was Schönes, weil meine Frau und ich haben, sind nicht nur in einer Beziehung, ja, wir sind jetzt nicht nur verheiratet und haben zwei Kinder, sondern wir sind auch beste Freundinnen, also wir erzählen uns einfach alles und haben, durch sie habe ich eigentlich wirklich gelernt, offen mit den Dingen umzugehen, offen anzusprechen, einfach offen zu sein und mir nichts vorzumachen, ja, und Dinge runterzuschlucken. Und das hat wirklich dazu beigetragen, dass einfach alles sich verbessert hat. Auch im Podcast haben wir gesagt, wir sind einfach wahnsinnig ehrlich und werden alle Fragen so ehrlich wie möglich einfach beantworten. Ja. Und da wollen wir niemandem was vormachen, weil wer hat nicht einmal einen Streit und ist so sauer, dass er den anderen eigentlich irgendwie auch wehtun möchte, ja? Also kennt jeder, ja?
Ja,
Jeder kennt
genau.
diese Situation. Warum jetzt einen Filter drauflegen und sagen, nein, wir streiten eigentlich nie und alles ist happy peppy, sondern eine Beziehung ist dazu da, dass man vorankommt, dass man arbeitet dran, wenn da keine Streitereien aufkommen, das ist unsere Meinung, ja? Dann kommt man auch nicht voran. Also man muss ja irgendwo anecken. Es macht
Ja,
eine Beziehung auch irgendwo spannend, ja.
so ist es.
Genau.
Es war immer in einem Film ein Spruch, wo ein Paar total wild gestritten hat und dann sind so ein paar Minuten später dann wieder Arm in Arm da gesessen und dann sagt ein anderes Ehepaar, das schweigend nebeneinander gesessen ist, wenn wir mehr gestritten hätten, dann wären wir jetzt nicht am Punkt, dass wir uns trennen wollten. Also es ist einfach, es ist auch ein Zusammenraufen, glaube ich,
Ja.
bereitet, ja, und immer ist man nicht so rational und kann ganz in Ruhe sagen, du, ich habe das Gefühl und ich fühle mich jetzt gerade so und ich würde mir das wünschen. Das geht halt nicht immer. Da sind die Emotionen ja auch da.
Genau, du sagst das eh so, wie es ist, ja.
Ja.
Emotionen, du kannst in einer Beziehung dich auch nicht verstecken. Also es funktioniert eine Zeit lang, aber dein Gegenüber muss dich ja so nehmen können, wie du bist, ja, auf eine normale Art und Weise. Ich meine, es gibt auch wirklich toxische Beziehungen, wo das
Ja,
halt nicht so, wo es am besten ist, trennt euch, ja.
auf
Das ist
jeden
das
Fall.
Beste, ja. Aber wenn du jemanden gefunden hast, wo du sagst, da passt alles, ja, das mit dem willst du dein Leben verbringen, ja, dann ist nicht das Erste, was du sagst, ich trenne mich nach einem Start. Das ist ein, okay, setzen wir uns zusammen, reden wir drüber, auch wenn es jetzt das 70. Mal ist, ja, reden wir drüber und probieren wir von, nicht aus jedem Problem, also aus jeder Lösung ein Problem zu machen, sondern aus einem Problem eine Lösung zu finden. Und natürlich, wir sind jetzt 8 Jahre zusammen und wir haben nach wie vor Streitereien. Also die Beziehung muss wachsen. Ja, das ist
Ja,
in
und es kommt ja auch
Etappen.
immer was Neues dazu, ne?
Ja, eben,
Zwei
mit Kindern wird
Kinder
das nicht
und
einfacher. Ja.
genau.
Also jeder, der glaubt, ja, wird das Leben oder die Ehe gerettet, ja, wenn du schon am absteigenden Ast bist, wird das sehr, sehr schwierig sein. Also es ist eine taffe Zeit und es zeigt ja einfach Seiten, oder vor allem mir hat das damals ein wahnsinniges Verantwortungsgefühl gegeben. Ich meine, du hast jetzt ein Kind, ja, du musst jetzt Geld verdienen, du musst schauen, dass du deine Familie ernähren kannst, ja, dass das irgendwie funktioniert, weil die Dora ist ja in Karenz und alles, ja, und da war für mich, da bin ich erwachsen worden. Da bin ich wirklich erwachsen worden. Und das war, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, weil ich war immer sehr babyspeckig. Ich habe immer Babyspeck im Gesicht gehabt. Ja. Also ich war immer im Gesicht vor allem sehr jung. Ja. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, wie ich sie gefragt habe, wann verliere ich das? Ja. Und sie sagt so, nach dem ersten Kind. Und es war wirklich so, ja, obwohl ich das Kind nicht ausgetragen habe, ja. Aber ich bin erwachsen geworden in dem Moment, wie mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist. Und da hat sich persönlich das Leben wahnsinnig gedreht.
Ja, die Partner leben ja auch total mit. Auch
Ja.
wenn sie das Kind jetzt nicht in sich tragen, sie leben genauso mit, ja. Das wird immer irgendwie, glaube ich, unterschätzt.
Ja, das stimmt, ja. Na. Aber es ist eine sehr aufregende Zeit. Also es ist, jeder Lebensabschnitt bringt irgendwie seine schlechten Seiten und seine wirklich guten Seiten zum Vorschein. Ja. Und du wirst im Alter einfach auch bewusster. Ich war mir als Pubertierende nicht hundertprozentig bewusst, was da alles passieren könnte und was weiß ich, ja. Aber jetzt so mit 30 oder jetzt fast Mitte 30, ja, machst du einfach ganz andere Entscheidungen und triffst andere Entscheidungen und bist einfach vor allem ich, ja, also ich war nie ein Typ von wirklich viel Verantwortung und über Dinge nachdenken, Geld verdienen. Ja, das war so weit weg. Und jetzt hat sich das innerhalb von 2,5 Jahren total gechanged.
Aber da kann es sicher sein, dass du dich dann nicht unterscheidest von all den anderen. Es gibt einen Job, ja. Man wächst an der Herausforderung.
Ja, das stimmt, das stimmt. Man kann nur wachsen.
Jetzt muss ich dich was fragen, das habe ich auch in dem Podcast gehört. Habe ich das richtig wahrgenommen, dass du bei den Haushaltsarbeiten dich eher weniger beteiligst? Das ist ein bisschen klischeehaft.
Nein, gar nicht. Also der Grund, warum ich das mich zurückhalte, oder besser gesagt, ich mache die Geschirrspüle und auch zeitweise die Wäsche. Und ich glaube, das sagt die Dora dann auch im Podcast. Also ich mache sie schon. Nur ich mache sie anders als meine Frau, wie sie das gerne möchte. Und ich bin total der Fan von Staubsaugen und Geschirrspüle einräumen, ausräumen, ja. Die Fenster putzen, whatever, ja. Aber nachdem sie dann noch einmal drüber putzt und alles noch einmal macht, habe ich dann gesagt, okay, das zahlt sich gar nicht aus, dass wir beide Zeit da rein investieren, ja. Und meine Frau sehr pingelig ist, was das angeht, macht sie es lieber gescheit und ich soll die Finger davon lassen. Und jetzt habe ich halt nur noch die Aufgabe von Geschirrspüler ein- und ausräumen, ja. Aber gewisse Dinge hasse ich auch zutiefst. Also Bett überziehen oder sowas, da kannst du mich jagen. Das ist eine Sache, da könnte ich mich aufregen, ja. Aber wir haben eine gute Aufteilung, ja. Für viele oder manche, kannst du eine Beziehung so, wie soll ich sagen, es gibt diese klischeehaften Rollen. Und wenn du sie aufteilst, ist das schon wieder so, du bist in einem Klischee, wenn du sie aufteilst, ja. Weil meine Frau ist in Karenz, ja, ich bin selbstständig, ich kann nicht wirklich, also jetzt in Karenz gehen, ja, weil irgendwo, wir sind beide irgendwo selbstständig und sonst haben wir gar keinen Geldfluss mehr irgendwo, ja, das macht das Ganze ein wenig schwierig. Und deshalb haben wir natürlich auch festgelegt, welche Parts von wem übernommen werden. Und möchte auch gar nicht irgendwie in eine klischeehafte Rolle reinfallen, aber es ist jetzt nun mal so, bis die Dora raus ist aus der Karenz, dass auf jeden Fall diese Geldangelegenheiten bei mir festgesetzt sind, ja, und sie halt vermehrt bei den Kiddies ist, weil sonst hätte ich gar nicht die Zeit, dass ich den World Women's Day mache, dass ich mein Social Media mache, Songs schreibe, ja. Und als Selbstständiger ist es immer schwerer, Geld zu verdienen, weil bis du mal an einen Punkt angelangt bist, wo du wirklich sagen kannst, okay, ich kann meine Familie damit ernähren, dauert ja Zeitl, ja. Und davor war das gar nicht so. Also, bevor wir Kiddies hatten, ja. Aber es läuft eigentlich so, wie es jetzt ist, war es eine gute Entscheidung, dass wir so das getroffen haben, wie es jetzt ist und die Dora trotzdem sehr viel bei mir arbeitet. Also, wir arbeiten quasi in derselben Firma für den World Women's Day und da ist das schon sehr gut, weil wir sind wirklich 24/7 eigentlich beisammen.
Ja, sie ist ja auch sehr künstlerisch tätig.
Fast mehr als ich, ja.
Und sie macht so toll. Also es gibt da ein Video, wo sie dich schminkt oder also mega, Wahnsinn, wirklich alt mit so, da sind ja Wunden und so weiter, hat sie da.
Ja.
Also, das schaut so echt aus, ganz toll.
Na, das sage ich ihr. Na, das macht sie wirklich fantastisch. Also die kann sogar Noten lesen, was ich nicht kann. Also die kann mir die Noten vorsingen. Na, die ist künstlerisch einfach. Die ist teilweise so überfordert mit ihrer Kunst, ja, dass sie gar nicht weiß, was sie jetzt angreifen soll, weil sie so viele Talente hat. Ja. Also die hat mir eine Jacke bemalt, die kann malen, das ist unglaublich. Ja. Die kann ein Make-up machen oder eine Maske machen, das ist irre. Ja. Und kann genauso gut singen als auch, wir schreiben ja auch teilweise Songs gemeinsam und stehen auf der Bühne und singen
Ja,
gemeinsam.
genau.
Also wir machen da eigentlich alles gemeinsam. Wie gesagt, wir sind Partnerinnen, also auch beste Freundinnen. Und ich glaube, da haben wir uns auch gut gefunden.
Besser geht's nicht.
So ist es, ja.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe das bewusst sehr ausgespart, weil es geht um das Thema Hasskommentare. Ich möchte nur insofern darüber sprechen. Ihr seid gerade zur Schwangerschaft eures zweiten Kindes da sehr angegriffen worden. Was mir aber auffällt und was ich so toll finde bei dir, dass da trotzdem bei dir so der positive Fokus so wichtig ist und sichtbar ist. Und das finde ich total toll. Also wie du mit dem Thema umgehst. Woher kommt
Dankeschön.
das? Was macht dich so stark?
Wie ich in das Musikbusiness gekommen bin, hat mir meine Mutter damals schon gesagt, weil mein Vater auch in der Musik tätig war, und sie hat zu mir gesagt, du musst deine Kuhhaut aufwachsen lassen. Und ich so, was meinst du damit? Naja, du musst einfach diese Dinge abprallen lassen von dir. Also egal, was auf dich zukommt. Und ich bin sehr kritisch. Im Sport ist mit mir umgegangen worden. Also für mich gab es nicht ein, wenn ich fertig gemacht worden bin vom Trainer oder von einer Kollegin oder sowas, Mitspielerin, dass ich dann am Boden liegen bleibe und nicht weitermache. Für mich gab es immer nur ein gut aufstehen, abputzen, weitermachen. Ja, und da bin ich dem Sport schon sehr dankbar, weil ich glaube, hätte ich diesen sportlichen Aspekt nicht, hätte ich das Ganze nicht durchdruckt und vor allem auch nicht Social Media. Und man sieht, wie viele zerbrechen daran. Und natürlich, es gibt hier und da Kommentare, wo ich mir den Kopf greife und mir denke, wow, du kritisierst oder beschimpfst gerade meine Kinder. Ja, also da gibt's Kommentare, die wirklich unter der Gürtellinie sind und die ich dann auch, ich lösche fast nie. Es gab ein Posting, wo ich angefangen habe, wirklich Kommentare zu löschen und das war auf das Video, wie Russland entschieden hat, dass die LGBTQ-Community als extremistische Organisation eingestuft worden ist. Und da wollte ich einfach nicht, dass andere Leute, die in dieser Community drinnen sind, sowas lesen müssen. Weil die bewerten ja nicht nur mich, ja, die bewerten alle in diesem Umfeld, ja. Und das wollte ich bei du nicht, weil viele andere zerbrechen daran. Und natürlich, du denkst schon darüber nach, was ist mit dem, ja. Aber man muss sich vor Augen halten, und das sage ich auch vielen, die in diesem Social Media Bereich tätig sind, wenn Hasskommentare kommen, wenn jemand mit dir ein Problem hat, dann ist das sein Problem. Es ist nicht dein Problem. Du musst dich jetzt gar nicht ändern, weil du machst alles richtig. Es ist sein Problem, was er für sich eigentlich in Ordnung bringen möchte oder sollte. Ja, weil der hat ein hasserfülltes Leben und das ist kein glückliches Leben. Und nur glückliche Leute können erfolgreich sein im Leben und können auch was weiterführen im Leben und können Dinge oder Ziele, die man hat, einfach auch dort, also auf die Ziele hinkommen. Und das können diese Leute nicht. Und das ist eigentlich für mich so ein, dieser Mensch ist wahnsinnig traurig. Und das würde ich jetzt gar nicht mehr an mich ranlassen, sondern einfach sagen, gut, okay, irgendwas mache ich in dieser Richtung richtig, weil sonst würde ich nicht anecken.
Genau, auf den Punkt getroffen.
Genau.
Ja, wir werden jetzt langsam gegens Ende kommen. Ich habe mir gedacht, ich möchte was mitgeben. Du hast in deinem Podcast darüber gesprochen, dass ihr früher so gern Kaffee trinken gegangen seid oder sogar mal 2 Stunden wohin gefahren seid, um einen Kaffee zu trinken. Und da wollte ich dir sagen, ich habe eine gute Nachricht für dich, das kommt wieder. Also die Kinder auch am gröbsten draußen sind, mein Mann und ich, wir leben wieder so wie früher, wie ein Pärchen ohne Kinder und es macht wirklich Spaß. Und da ihr
Wirklich.
ja auch so intensiv darüber gesprochen habt, dass ihr gerne oder vorhabt, lange zusammen zu bleiben, wollte ich dir das halt mitgeben.
Dankeschön. Nein, das ist ein braucht auch ein paar Jährchen und aber ich bin da auch sehr optimistisch. Dankeschön. Danke. Total lieb.
Und dann habe ich noch die letzte Frage. In einem Interview erzählst du, dass du weitere große Ziele hast. Du denkst an ein Fitnessstudio oder sogar an ein Kaffeehaus. Wie realistisch sind diese Ziele?
Eigentlich sehr realistisch. Also ich fange jetzt wirklich, also mit dem Fitnessstudio fange ich einmal bei mir an, also dass ich für mich mein Fitnessstudio baue. Das ist einer meiner Ziele, die ich immer haben wollte, mein eigenes Reich irgendwo. Und ein Kaffeehaus wollte ich auch schon immer haben, weil ich bin ein Fan von wirklich gutem Kaffee. Also ich habe schon so viele Kaffees getrunken in verschiedenen Ländern und wenn ich wirklich einmal alles, was ich so in der Nähe als Ziel erreicht habe, glaube ich, kommt schlussendlich dann ein Virginia Ernst Café, wo es wirklich von meinem Geschmack einen wirklich guten Kaffee gibt. Und das sind so diese Ziele, die ich halt dann wirklich erst im Alter vielleicht machen möchte. Ja, jetzt kommen mal die Ziele, die für die beruflichen Aspekte sind, so die Hobbyziele, die ich für mich als Mensch, glaube ich, einfach einmal machen möchte.
Das finde ich auch gut, ein Ziel für später, weil das vielleicht ist vielleicht auch der Grund, warum ich den Podcast mache. Man braucht doch etwas, was einen Spaß macht, was einen erfüllt und begeistert und guter Plan.
Dankeschön, cool.
Virginia, du hast das schon jetzt ein paar Mal erwähnt. Du bist Schirmherrin seit 2018 von VR Starke Stimmen, starke Frauen und bist damit am 8. März am Weltfrauentag im Club.
Genau.
Es gibt nur mal ein paar wenige Sitzplätze, habe ich gesehen.
Wir sind schon sehr ausverkauft, ja,
Sehr ausverkauft, ja
das
genau.
ist schon sehr cool, ja.
Ja, das ist super toll, dass du das machst. Und was auch vor allem wichtig ist, es sind dort Frauen, ausschließlich Frauen auf der Bühne. Und
Nicht nur dieses Jahr oder auch letztes Jahr. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer wieder nur Frauen auf der Bühne gehabt, aber wir brauchen ja auch die Männer für die
okay.
Gleichberechtigung. Deshalb wird der Hausherr Michael Nirvarani wird da mit dabei sein und 2 Moderatoren werden durch den Abend begleiten einfach.
Ja, genau, der Andi Knoll, genau.
Und
Und
der Markus Mayrstetter.
Michael Nivarani, ist das jetzt nur für den Sketch gewesen auf Instagram oder wird er in Damenkleidung
Nein, das
erscheinen?
will er nicht. Das war wirklich jetzt nur für den Sketch, aber es ist eine Anteaserung auf das Frauen-Event, weil erwartet wird natürlich, dass nur Frauen auftreten. Hat er sich dann erst für jeden Spaß zu haben und
Auf jeden Fall.
da hat er, ist er nicht einmal über den Schatten gesprungen, weil er schon einmal für ein Theaterstück im Garten auftreten musste. Somit war das eine Anteaserung. Der Herr Michael Nirvarani wird dann ganz normal auftreten, also ohne Geschirrhange, ohne Perücke, ohne Mini.
Super.
Genau.
Aber auch vielen Dank, dass du das machst. Und am 23.03. habe ich gesehen, gibt es ein Konzert in Windobona.
Genau. Da ist einer, glaube ich, seit langem spiele ich wieder ein Akustikkonzert am 23.03.
Sehr schön. Da gibt es noch Karten, habe ich gesehen.
Genau.
Wir kommen jetzt wirklich zum Abschluss und da gibt es bei mir immer einen feministischen Wörtrap.
Ja.
Ich bitte dich nur kurz zu antworten, ein Wort oder maximal einen Satz. Feminismus bedeutet für dich,
Sich für die Frauen stark zu machen.
Frau sein heißt für mich,
Stärker zu sein als alle anderen.
gleichberechtigt fühle ich mich, wenn
Wie ich mit einem Mann auf Augenhöhe kommunizieren kann.
ein feministisches Vorbild ist,
Pink.
wenn du einen Tag Frauenministerin sein kannst, dann
Boah, schwierig, schwierig. Da fällt mir zu viel ein, aber ich würde sagen, dann würde ich den ganzen März als Weltfrauenmann, also Monat sehen, und die Frau müsste hier nicht arbeiten, weil der Equal Pay Day ist ja nach wie vor, dass die Frau länger arbeiten muss.
sehr cool. Und was würdest du deinem 11-jährigen Ich heute gerne sagen?
Boah. Du kannst im Leben alles erreichen.
Und das Letzte, kannst du uns ein Buch empfehlen?
Das kleine Ich bin ich.
Das ist super.
Genau.
Das gibt es auch in unserer Bibliothek.
Sehr
Liebe Virginia, herzlichen Dank für das Interview.
gerne.
Danke für deine Offenheit.
Immer gerne.
Und danke für deinen Einsatz zum Thema Toleranz, Akzeptanz und Gleichstellung.
Vielen lieben Dank. War wirklich ein toller Podcast. Freue mich, wenn ich wieder mal dabei sein darf.
Super, vielen Dank.
Danke.
Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit mir, Anita. Hier lernt ihr spannende und interessante Frauen kennen und bekommt Denkanstöße zum Thema Gleichstellung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr sie auf Instagram oder Facebook teilt und euren Freundinnen davon erzählt. Lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Sendet mir Feedback, Vorschläge für Interviewgäste oder Anregungen unter anitapitsch@aon.at oder ganz einfach auf Instagram oder Facebook unter Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Sowohl auf meiner Website als auch auf den Social-Media-Accounts findet ihr Fotos zu den Interviewpartnerinnen und News zum Thema Gleichstellung. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Gemeinsam erreichen wir viel mehr.